NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Zuerst mal eine gute Nachricht. Die Bahn erhöht dieses Jahr die Preise nicht. Wie das kommt, erfahren Sie gleich. Wir berichten aus Frankreich über ein Jahr Gelbwesten-Proteste, die es heute auch wieder gab, quasi zum Jubiläum. Und wir informieren über chinesische Soldaten. Sie greifen jetzt offenbar ein gegen die Proteste in Hongkong. Als erstes aber in Bericht und Kommentar die Grünen. Sie haben ihren Parteitag in Bielefeld heute fortgesetzt, unter anderem mit der Wahl der Parteispitze. Und niemand muss sich umgewöhnen, jetzt um diese Uhrzeit Vorsitzende bleiben, Robert Habeck und Annalena Baerbock. Ihre Bewerbungsreden waren im Grunde genommen Formsache, aber sie waren klar in den Ansagen.
Wir bräuchten jetzt das Kohleausstiegsgesetz, wir brauchen jetzt den Netzausbau, wir brauchen jetzt die Planungsbeschleunigung. Und was passiert? Diese Bundesregierung zerstört die Windkraft. Sie zerstört das Rückgrat von einer sozial-ökologischen Transformation. Und deswegen müssen wir heute handeln, liebe Freundinnen und Freunde.
Nun, es liegt im Kern daran, dass man die Wirksamkeit seines Handelns nicht mehr an der Wirklichkeit misst, sondern nur noch an dem alleinigen Parteibefinden. Wenn aber die eigene Ängstlichkeit zum Radmesser der Politik wird, dann ist Politik fertig. Und an der Stelle stehen wir heute. Da müssen wir den Unterschied machen. Wir müssen uns auf die Realität konzentrieren. Wir dürfen uns nicht von Ängstlichkeit leiten lassen.
Über grüne Inhalte reden wir gleich. Erstmal zu den Personen. Habeck wurde mit rund 90% der Stimmen wiedergewählt. Baerbock sogar mit 97%. Und das sind ja nur wirklich für Grünen-Verhältnisse absolute Traumzahlen. Nina Barth in Bielefeld hat den ganzen Parteitag beobachtet. Wie kam es denn zu diesen Ergebnissen?
Ja, ich würde sagen, Habeck und Baerbock haben einfach sehr viel richtig gemacht. Die Grünen haben zwei sehr erfolgreiche Jahre hinter sich, eben seit die beiden an der Spitze stehen. Umfragewerte um die 20%, Rekordergebnisse bei der Europawahl und bei einigen Landtagswahlen. Im Osten ist es nicht so gut gelaufen, aber auch da haben sich die Grünen ja in Sachsen und Brandenburg verbessert. Also, und man muss auch sagen, die Grünen haben so viele Mitglieder wie nie zuvor. Natürlich liegt das nicht alleine an Annalena Baerbock und Robert Habeck. Aber die beiden haben einen sehr großen Anteil daran. Baerbock und Habeck funktionieren einfach sehr gut als Duo. Und sie haben es geschafft, eine Geschlossenheit bei den Grünen zu schaffen. Das war ja auch schon mal ganz anders.
Ist denn erkennbar, warum Frau Baerbock so viel mehr Stimmen bekommen hat als Robert Habeck?
Aus meiner Sicht hat sie heute die bessere Rede gehalten. Sie hat mehr Inhalte abgedeckt. Sie war konkreter als Robert Habeck. Und im Übrigen ist es auch so, dass, wenn es um die Grünen geht, es oft um Robert Habeck geht, nach außen hin. Aber innerhalb der Partei habe ich schon einige gehört, die sagen, eigentlich ist Annalena Baerbock diejenige, die die Fäden in der Hand hält. Das könnte dieses Ergebnis auch widerspiegeln.
Wie haben denn die beiden oder auch andere Delegierte reagiert?
Die beiden waren wirklich gerührt, stolz. Ich stand bei der Wahl von Annalena Baerbock direkt vorne an der Bühne. Sie kommt ja immer sehr tough rüber, aber da hat sie wirklich mit den Tränen gekämpft. Und ich stand direkt in dem Moment neben Claudia Roth, die ja bis dahin das beste Ergebnis als Grünen-Chefin erzielt hatte. Die hat sich mitgefreut, als das Ergebnis für Baerbock verkündet worden ist. Hammer, hat Claudia Roth gerufen. Und das ist ja wirklich für beide, für Annalena Baerbock und für Robert Habeck, ein großer Erfolg und ein ganz großer Vertrauensbeweis ihrer Partei.
Es ist mehrfach gesagt worden auf diesem Parteitag, die Grünen wollen Regierungsverantwortung in Berlin. Gab es denn inhaltliche Ansagen, die dahin deuten?
Auch immer wieder. Robert Habeck hat das gestern ganz klar gesagt. Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident aus Baden-Württemberg, heute auch. Und auch bei Annalena Baerbock war das ganz klar rauszuhören. Die Grünen wollen zum Beispiel, darüber wird morgen diskutiert, einen CO2-Einstiegspreis von 40 Euro pro Tonne. Die Bundesregierung im Moment plant 10 Euro. Die Bürger sollen auf der anderen Seite durch ein Energiegeld entlastet werden. Das planen die Grünen. Sie wollen einen Mindestlohn von 12 Euro. Sie wollen die Schuldenbremse lockern bzw. reformieren und dafür einen Milliardenfonds für Investitionen einrichten. Das alles steht morgen auf dem Programm. Da geht es um Wirtschafts- und Klimapolitik. Gestern großes Thema Wohnen. Für die Grünen eines der großen Themen dieses Jahrhunderts. Sie wollen ein Recht auf Wohnen ins Grundgesetz aufnehmen. Und das zeigt auch, dass sie sich thematisch breiter aufstellen wollen. Dass sie weg wollen von diesem Image der nur Öko-Partei. Also sie versuchen jetzt auch andere Themen, andere Gebiete mehr abzudecken. Und das spielt da natürlich auch mit rein, dass sie mitregieren wollen.
Nina Barth war das für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Ja, was steht da weiß auf grün an der Wand in der Bielefelder Stadthalle? Mehr wagen, um nicht alles zu riskieren. Die Bundesdelegiertenkonferenz, wie die Grünen ihren Parteitag nennen, wird fortgesetzt. Die neue Parteispitze, wir haben es eben gehört, ist eindrucksvoll in ihrem Amt bestätigt. Ja, ist damit das Wesentliche damit entschieden für künftige Wahlerfolge, für eine grüne Beteiligung an einer Bundesregierung ab 2021? Hier ist die Meinung von Sabine Henkel aus Bielefeld.
Was ist nur aus dieser grünen Partei geworden? Die Delegierten wählen ihre Parteivorsitzenden mit über 90% und stehen nach ihren Reden sinnbildlich auf den Tischen. Ach was, sie schweben auf Wolke grün. Kein Gegenwind, kein Gewitter, nicht mal ein Lüftchen. Farbbeutel werfen ist längst keine Parteitagsdisziplin mehr. Für Debattenbewegung sorgt höchstens noch das Jonglieren mit Globuli-Kügelchen. Langweilig? Keineswegs. Es ist verantwortungsbewusst und zielorientiert. Hadern, zaudern, zanken, das war gestern. Heute heißt es Marsch, Marsch, geradeaus. Geradewegs ins Kanzleramt, zumindest aber auf die Regierungsbank. Wunschdenken, das ist es ja. Aber es ist ausgesprochen, mehr als deutlich. Aus Hoffnungen Wirklichkeit machen, sagt Robert Habeck. Was so viel heißt wie Zustimmungswerte um die 20% für eine konsequente Klimapolitik in grüne Gesetze bringen. Doch Vorsicht, auch Umfragewerte haben ein Verfallsdatum. Und ein Parteitagsjubelfest ist noch lange keine Wahlparty. Nachzufragen bei Martin Schulz. Wer das nochmal war? Genau, der zu früh gefeierte und dann tief gestürzte SPD-Kanzlerkandidat. Die Grünen sind gut beraten, die K-Frage so lange wie möglich hinauszuzögern. Und dann? Habeck oder Baerbock? Er bekam 90, sie 97%. In der Partei hat sie offenbar mehr Rückhalt. Es ist ungerecht, dass nur er in den Medien als künftiger Kanzlerkandidat gehandelt wird. Baerbock führt die Partei ja nicht schlechter als er. Sie ist themensicher und inhaltsstark. Ja, sie ist erst 38, aber was heißt das schon? Der französische Präsident wurde mit 39 gewählt, der Kanzler in Österreich ist sogar erst 33. Stimmlage und Sprechgeschwindigkeit sind keine Qualifikationsmerkmale. Aber so ist das. Bei Frauen liegt die Latte eben immer höher als bei Männern. Nicht aber bei den Grünen. Sie lassen den Frauen gern den Vortritt. Nicht aus Höflichkeit, sondern aus Gründen der Gleichberechtigung und Frauenförderung. Am Ende wird es darum gehen, wer mehr Wähler und Wählerinnen überzeugen kann. Gemeint sind nicht die Stammwähler und Klimaretter. Denen geht es um die Sache. Aber das Wählerpotenzial in der Mitte, das nicht weiß, wohin die CDU steuert und wie tief die SPD noch sinkt. Warum sollte es nicht Baerbock sein, die als Kanzlerkandidatin in den grünen Wahlkampf zieht? Die Partei hat sie ja auch überzeugt. 97%. Baerbock hat noch lange nicht fertig. Sie fängt gerade erst an.
Der Kommentar im Echo des Tages von Sabine Henkel. Gelbe Westen sind eigentlich nur so ein billig Plastikutensil im Fall von Autopannen. In Frankreich haben Gelbwesten aber eine völlig andere Bedeutung, seit ungefähr einem Jahr. Im November 2018 nämlich haben etwa 300.000 Menschen teilgenommen an Protesten gegen die Politik von Staatspräsident Macron. Viele haben dazu gelbe Warnwesten angezogen und rund 2000 Straßensperren errichtet. Mit anderen Worten, da war Aufmerksamkeit garantiert. Seitdem hat sich das Bild verfestigt. Immer wieder protestieren Gelbwesten, manchmal friedlich, manchmal mit gewalttätigen Auseinandersetzungen. Heute war das wieder so, quasi zum Jubiläum, zum Einjahresjubiläum. Martin Bohne fasst die heutigen Gelbwesten-Demos zusammen.
Ein Demonstrationszug setzte sich am späten Vormittag am westlichen Pariser Stadtrand in Bewegung. Macron tritt zurück, rufen die Teilnehmer, und sie singen: Wir sind da, obwohl Macron es nicht will, sind wir da. So etwas wie die Hymne der Gelbwestenbewegung.
On estime qu'on n'a pas obtenu énormément de choses sur les revendications, hein. On peut dire presque rien d'ailleurs, hein.
Wir finden, dass wir kaum etwas von dem bekommen haben, was wir fordern. Eigentlich so gut wie gar nichts. So begründet Beatrice, warum sie sich dem Zug angeschlossen hat. Die Gelbwesten-Proteste hatten sich vor einem Jahr an einer angekündigten Erhöhung der Spritsteuern entzündet. Daraus ist schnell eine breite soziale Bewegung entstanden, die vor allem mehr Kaufkraft für die weniger begüterten Schichten fordert. Und die Bewegung sei nach wie vor lebendig, davon ist Alain überzeugt.
La preuve, l'ampleur des manifestations aujourd'hui. Ce mouvement est toujours soutenu par une majorité de la population.
Das sehe man doch schon daran, dass heute so viele Leute mitmarschieren. Und immer noch stehe eine Mehrheit der Bevölkerung hinter den Gelbwesten. Und in der Tat sagt eine Umfrage, dass mehr als 2/3 der Franzosen die Gelbwesten-Forderungen für berechtigt halten. Allerdings will auch eine Mehrheit, dass die Proteste aufhören. Ein Grund dafür sind die schweren Ausschreitungen, die die Proteste an vielen Samstagen begleitet haben. So auch heute wieder in Paris. Auf dem Place d'Italie im Südosten der französischen Hauptstadt, wo eigentlich ein weiterer Demonstrationszug seinen Ausgang nehmen sollte, setzten einige 100 Randalierer am Nachmittag Autos und Mülltonnen in Brand, zerschlugen Schaufensterscheiben und versuchten, in ein großes Einkaufszentrum einzudringen. Polizisten und Feuerwehrleute wurden mit Pflastersteinen attackiert. Der Polizeipräfekt von Paris verbot daraufhin die Demonstration und er ließ den Platz von Polizeikräften hermetisch abriegeln. Die Ordnungskräfte setzten massiv Tränengas ein. Gegen 16 Uhr war der Platz dann weitgehend geräumt. Etliche Menschen wurden festgenommen. Didier Lallement kündigte an, dass nach der Auswertung der Kameraaufnahmen alle diejenigen, die Gewalttaten verübt haben, zur Verantwortung gezogen würden. Wir haben die Lage unter Kontrolle. Wir waren auch auf diese Situation vorbereitet und haben die Gewalttäter eingekesselt. Dadurch ist es glücklicherweise gelungen, die Schäden auf einen Ort zu begrenzen. Im Rest von Paris sei es bis dahin ruhig geblieben, so der Präfekt. Allerdings zeigen Fernsehbilder, dass es auch an anderen Orten in Paris, zumindest vereinzelt, zu Ausschreitungen kommt. Von den stundenlangen bürgerkriegsähnlichen Szenen, die Paris Ende letzten Jahres und noch bis ins Frühjahr hinein erlebt hat, ist das allerdings weit entfernt.
Martin Bohne. Und nochmal Proteste. Auch in Prag haben im November 1989 hunderttausende Menschen demonstriert. Gegen das kommunistische Regime und für Freiheit und Demokratie. Beides haben die Tschechen inzwischen, aber es häufen sich wieder Großdemonstrationen. Diesmal gegen die aktuelle Regierung von Ministerpräsident Babiš. Denn der hat zu sozialistischen Zeiten für die Staatssicherheit gearbeitet. Mittlerweile ist er Milliardär, was, wie viele Tschechen glauben, nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Aus Prag, Peter Lange.
Sollte jemand gehofft oder befürchtet haben, es würden diesmal wesentlich weniger Menschen auf die Lettnerhöhe kommen, so hat er sich getäuscht. Es waren wieder mehr als 200.000, die sich mit Bus, Straßenbahn oder zu Fuß auf die Hochebene über der Moldau begeben haben. Das Wetter spielte auch mit, alles wie im Sommer, nur nicht mehr so warm. Und der Ärger über Andrej Babiš ist bei den Leuten nicht verraucht, auch wenn die Prager Staatsanwaltschaft die Betrugsermittlungen gegen den Regierungschef eingestellt hat. Wir sind gekommen, weil wir mit unserem Premier nicht zufrieden sind, meint auch diese junge Frau. Er hat einen großen Interessenkonflikt. Die Strafverfolgung ist gestoppt worden, was mir verdächtig vorkommt. Er sollte dieses Amt nicht haben. Das ist einfach eine Schande. Ich würde gern einige Veränderungen sehen, erklärt Václav aus Prag. Ich würde gern die Rückkehr zu den demokratischen Prinzipien sehen, für die wir vor 30 Jahren gekämpft haben. Es hat wieder etwas von einem Volksfest. Menschen aller Altersgruppen sind hier mit Transparenten und Slogans. Sie werden eingestimmt mit Videos von der samtenen Revolution vor 30 Jahren. Und daran knüpft dann Mikuláš Mináš an, der Wortführer der Initiative 1 Million Momente für die Demokratie. Wir wollen Politiker, die die demokratischen Regeln und die Institutionen respektieren, die nicht lügen, nicht stehlen und keinen Interessenkonflikt haben. Dass es eine Verbindung gibt von den Demonstranten heute zu den Demonstranten von 1989, das zeigt die Anwesenheit von Weihbischof Václav Mali, einst ein enger Berater von Václav Havel. In den höchsten Etagen der Politik sind Technokraten an der Macht, die politische, finanzielle und mediale Macht konzentrieren. Wir müssen den Rechtsstaat stärken und die Gleichheit vor dem Gesetz durchsetzen. Die gilt sowohl für die Machthaber als auch für die Menschen ohne Macht. Babiš solle seinen Interessenkonflikt klären und sich von seinem Agrofert-Konzern lösen, verlangen die Redner. Er solle sich von seinen Medien trennen und die Justizministerin entlassen. Und sie stellen ihm ein Ultimatum. Bis Ende des Jahres soll er diese Forderungen erfüllen oder zurücktreten. Andernfalls wolle man mit den Demonstrationen weitermachen. machen. Der angesprochene Regierungschef Andrej Babiš will morgen im Nationalmuseum eine Rede halten und dabei eine Ausstellung über die Revolution 1989 eröffnen.
Jetzt nach Hongkong. Wenn die Auseinandersetzungen zwischen demonstrierenden Bürgern und Polizisten immer gewalttätiger werden, dann liegt das auch daran, dass die Hongkonger Polizei mittlerweile von Soldaten aus der Volksrepublik unterwandert ist und die bedeuten brutaler Vorgehen als örtliche Polizisten. Diese Vermutung äußert ein in Hongkong lebender französischer Politologe. Ja, der wird sich jetzt bestätigt fühlen durch Berichte, wonach chinesische Soldaten neuerdings in den Konflikt eingreifen. Einzelheiten von Benjamin Eisel.
Die Bilder von den chinesischen Soldaten auf Hongkongs Straßen haben sich schnell im Internet verbreitet. Auf Fotos und Videos ist zu sehen, wie Männer der chinesischen Armee in T-Shirts und in kurzen Hosen im Gleichschritt durch die Straßen joggen und anschließend eine Straße freiräumen. Die Aktion fand im Stadtteil Kowloon Tong statt, in der Nähe der Baptisten-Universität, die pro-demokratische Aktivisten zuvor teilweise besetzt hatten. Ein offensichtlich höherrangiger Militär sagte in einem Video, das die Zeitung South China Morning Post im Internet geteilt hat, es handle sich um eine freiwillige Mission. Die Gewalt in Hongkong zu stoppen sei eine Aufgabe aller. Die Armee der Volksrepublik China ist mit mehr als 10.000 Mann in der ehemaligen britischen Kolonie stationiert. Es ist das erste Mal seit Beginn der Proteste im Juni, dass Soldaten auf den Straßen zu sehen waren. Der Einsatz sorgt für Aufsehen, weil viele Hongkonger in der Aktion eine Grenzüberschreitung sehen. Nach geltendem Recht darf die Armee nicht in Zuständigkeiten der autonom verwalteten Stadt eingreifen. Die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion kann allerdings Soldaten anfordern, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Dazu ist es seit der Rückgabe Hongkongs an China im Jahr 1997 noch nie gekommen. Allerdings haben Soldaten in der Vergangenheit geholfen, Schäden von Naturkatastrophen zu beseitigen. Immer wieder gibt es Gerüchte, die Staats- und Parteiführung in Peking könnte ihre Armee einsetzen, um die zunehmend gewaltsameren Proteste in Hongkong niederzuschlagen. Die meisten Beobachter halten ein militärisches Eingreifen allerdings derzeit für unwahrscheinlich, weil dies für China viele Nachteile hätte. Die prodemokratischen Aktivisten in Hongkong haben in dieser Woche eine neue Taktik angewendet. Protestierende haben seit Montag jeden Morgen den Berufsverkehr massiv gestört. Zusätzlich eskalierte die Gewalt an mehreren Hochschulen. Gewaltbereite Demonstranten lieferten sich regelrechte Schlachten mit der Hongkonger Polizei. Am Rande der Proteste sind am Donnerstag zwei deutsche Studenten festgenommen worden. Den 22 und 23 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, gegen das Versammlungsverbot verstoßen zu haben.
Informationen von Benjamin Eisel für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In den vergangenen 15 Jahren sind sie um die Hälfte teurer geworden, die Tickets der Deutschen Bahn im Fernverkehr. Außer 2011 und 2015 ging es sehr verlässlich jedes Jahr ein bisschen rauf mit den Preisen. Meistens zum Fahrplanwechsel im Dezember. Diesmal brauchen sich Fahrgäste nicht zu ärgern. Die Bahn verzichtet auf eine weitere Preiserhöhung. Markus Ambale.
Der große Fahrplanwechsel Mitte Dezember bringt neue Verbindungen und neue Abfahrtzeiten. Und oft brachte der Fahrplanwechsel auch höhere Preise im Fernverkehr. In diesem Jahr aber nicht, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn heute bestätigte. Mit attraktiven Preisen könne man noch mehr Menschen zum Umsteigen auf die Bahn bewegen. Ohne Verkehrswende sei der Kampf gegen den Klimawandel nicht zu schaffen, sagte die Bahnsprecherin. Die Bahn rechnet nach eigenen Angaben mit 5 Millionen Kunden im Fernverkehr zusätzlich. Im vergangenen Jahr zählte die Deutsche Bahn knapp 150 Millionen Reisende. Bahnkunden können sich darauf einstellen, dass im kommenden Jahr Fahrkarten sogar billiger werden, nämlich dann, wenn der Mehrwertsteuersatz bei Fernfahrten von 19% auf 7% sinkt. Die Steuersenkung ist Teil des Klimapakets der Bundesregierung. Nach dem Beschluss des Bundestags gestern ist noch die Zustimmung des Bundesrats nötig. Die Bahn hat versprochen, die Steuerersparnis an die Kunden weiterzugeben.
Hätte der Anschlag von Anis Amri auf dem Berliner Weihnachtsmarkt vor 3 Jahren verhindert werden können? Das fragen sich viele, vor allem, weil sich der Verdacht erhärtet, deutsche Behörden hätten mehr gewusst über den Mann und seine Pläne, als sie im Nachhinein zugeben. Aktuell tauchen erneut Widersprüche von Verantwortlichen auf. Die Rede ist von Lügen. Einzelheiten von Georg Schwarte.
Der Vorwurf ist massiv. Das Dementi aus dem Bundesinnenministerium kam prompt. Nachdem ein LKA-Beamter im Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatz-Attentat behauptete, das BKA habe möglicherweise auf Weisung des damaligen Bundesinnenministers de Maizière versucht, einen Informanten aus dem Umfeld des späteren Attentäters Anis Amri mundtot zu machen, widersprach ein Sprecher des Ministeriums. Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag jedenfalls waren nach der Aussage des Kriminalhauptkommissars entsetzt. Der behauptet, bereits im Februar, 10 Monate vor dem tödlichen Anschlag in Berlin, sei das LKA Nordrhein-Westfalen aufgefordert worden, den bestens informierten V-Mann abzuziehen. Der SPD-Obmann im Ausschuss, Fritz Felgentreu, verweist jetzt auf mögliche strafrechtliche Konsequenzen. Einer der Zeugen lüge, so Felgentreu in der Rheinischen Post. Der aus Tunesien stammende Amri hatte am 19. Dezember 2016 mit einem LKW auf dem Berliner Weihnachtsmarkt 12 Menschen ermordet und war später von der italienischen Polizei auf der Flucht in Mailand erschossen worden. Eine Sprecherin der Hinterbliebenen des Anschlags forderte jetzt ebenfalls die schnelle Vernehmung von de Maizière vor dem Untersuchungsausschuss. Auch CSU-Obmann Ulrich erklärte, de Maizière habe das Recht und die Pflicht, den Sachverhalt vor dem Ausschuss klarzustellen. Die AfD-Vertreterin von Storch äußerte den Vorwurf, die obere politische Leitungsebene habe damals alles getan, um Amri ungestört und frei agieren zu lassen. Möglicherweise war Amri eine wichtige Quelle für einen ausländischen Nachrichtendienst. Unter anderem steht die Vermutung im Raum, der ausländische Geheimdienst könnte bei der deutschen Regierung darauf gedrängt haben, damals den V-Mann abziehen zu lassen, um die Quelle Amri nicht zu gefährden.
Was passiert mit Menschen, die in Syrien oder dem Irak für die IS-Terrormiliz gekämpft oder mit ihr sympathisiert haben, die aber einen europäischen Pass haben? Die Türkei schiebt im Moment mehrere solcher Menschen ab. Gerade sind erst in Frankfurt 2 Frauen gelandet, auf die all das zutrifft. Nach der Ankunft haben die deutschen Behörden eine der beiden festgenommen. Volker Siefert.
Ein Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat heute gegen die 21-jährige IS-Anhängerin Nazim A. Untersuchungshaft angeordnet. Die aus Hessen stammende Frau soll sich der Terrormiliz im Irak angeschlossen haben. Sie ist eine von 2 Frauen, die gestern Abend mit einer Linienmaschine aus der Türkei abgeschoben wurden. Laut Bundesanwaltschaft wurde sie von der Terrororganisation für ihre Dienste im Irak und später in Syrien belohnt. So soll sie monatlich 100 Dollar dafür bekommen haben, dass sie ihren Mann, einen IS-Kämpfer, versorgte. Sie lebte im Irak in einem Haus, aus dem die vorherigen Besitzer vertrieben worden waren, möglicherweise mit Gewalt. Sie führte ein Sturmgewehr des IS mit sich, wenn sie das Haus verließ. Das war ausreichend für U-Haft in Deutschland. Insgesamt wurden diese Woche 9 Menschen mit Beziehungen zum IS aus der Türkei abgeschoben. Beobachter gehen davon aus, dass dies nur der Auftakt für mehrere Abschiebungen nach Deutschland war.
Rund 7 Monate nach den islamistischen Anschlägen auf Kirchen mit über 250 Toten wählt Sri Lanka einen neuen Präsidenten. Favorit ist ein alter Bekannter, der besonders bei Tamilen böse Erinnerungen weckt.
Ich verspreche euch, unser Vaterland wird wieder sicher. Wir haben schon einmal den Terrorismus besiegt. Ich kann es wieder tun. Wenn ihr mich wählt, wählt ihr die Sicherheit. Er ist kein Mann der vielen Worte. Die braucht Gotabaya Rajapaksa auch nicht. Der Oberstleutnant will siegen, indem er verspricht, Sri Lanka vor dem Terror zu beschützen. Jahrelang haben er und sein Bruder sich als Kriegshelden feiern lassen. 10 Jahre waren die beiden im Amt, sein älterer Bruder als Präsident, Gotabaya Rajapaksa als Verteidigungsminister bis zum Jahr 2015. Kriegsverbrechen, die den beiden vorgeworfen werden, sind bis heute nicht aufgearbeitet. Aber 75% der Menschen in Sri Lanka sind Singhalesen. Durch die islamistischen Anschläge vom Ostersonntag fühlen sich viele von ihnen bestätigt, dass das Land mit einer harten Hand geführt werden muss. Nationalistische Gefühle sind nach den Anschlägen bei vielen Singhalesen wieder hochgekocht, wie bei dem ehemaligen Schuldirektor Lanka Pattiraja. Unser politisches System der letzten Jahre hat doch nur die Extremisten profitieren lassen. Wir sind Buddhisten. Wir leben hier in Angst. Angst, das scheint bei vielen in Sri Lanka vor den Wahlen das dominante Gefühl zu sein. Auch unter den Christen im Land. In Luxushotels, aber auch in 3 Kirchen im Land haben sich am Ostersonntag islamistische Terroristen in die Luft gesprengt. In der Hauptstadt Colombo, im Osten des Landes und im Westen in der Stadt Negombo. Dort hat die ehemalige Lehrerin Lucilda Fernando einige Freundinnen bei dem Anschlag verloren.
Still we cannot say we are safe.
Wir können immer noch nicht sagen, dass wir sicher sind. In der Kirche schauen sich alle Leute ständig um zu gucken, wer da gerade zur Tür hereinkommt.
They are looking.
Als das Mikrofon ausgeschaltet ist, erzählt Lucilda Fernando, dass sie den Muslimen in ihrer Stadt nicht mehr trauen könne. Nur wenige Meter von ihrem Haus entfernt liegt die Porat-Tota-Moschee. Vor der Tür stehen Soldaten. Drinnen halten die Muslime ihr Freitagsgebet. Mohammed Simi ist dabei. Kurz nach den Anschlägen musste er in seinem Jugendheim nach Scherben zusammenkehren, weil wütende Christen und Buddhisten dort randaliert hatten. Ein Vergeltungsangriff für den islamistischen Terror. Nun sei es ruhiger geworden, sagt der 22-Jährige, aber auch er hat noch Angst, dieses Mal davor, dass Rajapaksa an die Macht kommen könnte. Er erhebt schwere Vorwürfe gegen die beiden Brüder.
They create special groups, Sinhalese, to attack to Muslims.
Sie formieren Gruppen, um Muslime anzugreifen. Ich hatte hier eine kleine Bäckerei, aber die Singalesen kaufen nicht mehr bei mir. Ich musste sie schließen.
I lost and closed it.
Viele Menschen, die zu den Minderheiten im Land gehören, fürchten, dass Rajapaksa mit seinem autoritären Führungsstil nur für die Singalesen im Land regieren werde. Es sei denn, Sajid Premadasa macht das Rennen. Auch er ist Singalese, aber ein Verteidiger der Demokratie. Vorwahlumfragen gibt es nicht, aber Politikanalysten rechnen so oder so mit einem knappen Wahlausgang.
Sri Lanka wählt einen neuen Präsidenten. Die Angst wählt mit. Das war ein Bericht unserer Südasien-Korrespondentin Silke Dietrich. So, und damit sind wir beim Sport im Echo des Tages mit Konstantin Kleiner. An diesem Wochenende keine Bundesliga. Und wenn das so ist, dann ist ja meistens ein Länderspiel schuld, in Anführungszeichen. Heute Abend tritt die deutsche Nationalmannschaft gegen Weißrussland an. Und da geht's um was. Da geht's nämlich um die Europameisterschaft im kommenden Jahr. Qualifiziert sich Deutschland schon heute?
Es spricht zumindest viel dafür, dass Deutschland heute Abend in Gladbach das Ticket für die Europameisterschaft 2020 löst. Deutschland ist natürlich klarer Favorit gegen Weißrussland, den 86. der Weltrangliste. Dennoch warnt der Bundestrainer Joachim Löw.
Vielleicht sind sie nicht in der Lage, immer das hohe Tempo zu halten über so eine Spielzeit, aber sie sind technisch sehr gut, sie haben gute Spieler. Also es wird kein Spaziergang für uns, aber wenn wir unsere Leistung abrufen, dann werden wir das Spiel gewinnen.
Ein deutscher Sieg gegen Weißrussland ist also absolut Pflicht, und sollten zeitgleich die Nordiren nicht gegen die Niederlande gewinnen, dann wäre Deutschland schon heute Abend für die EM im nächsten Jahr qualifiziert. Die Niederländer könnten also gleich doppelt für Freude sorgen.
Nicht nur Länderspiel heute Abend, sondern ein Deutscher steht im Tennis auch im Fokus. Alexander Zverev trifft im Halbfinale der ATP Finals in London auf den Österreicher Dominic Thiem. Wie stehen denn da die Chancen für Zverev?
Mit Blick auf eine eher verkorkste Saison 2019 eigentlich ganz gut. Der Titelverteidiger aus dem letzten Jahr ist nur noch zwei Schritte davon entfernt, den silbernen Pokal heute vor 20.000 Menschen in die Höhe zu stemmen, und könnte sein Tennisjahr somit doch noch krönen.
Natürlich bin ich unglaublich froh, dass ich jetzt im Halbfinale bin. Das ist eins der größten Turniere, die wir auf der Welt haben. Vor allem, wir spielen in so einem Stadion, wir spielen in so einer Atmosphäre. Das ist für uns auch sehr besonders.
Besonders ist auch, dass auf der anderen Netzseite heute ein guter Freund steht. Zverev und Thiem sind ja seit Jahren befreundet und kennen sich dementsprechend natürlich auch auf dem Platz. Bislang standen sich die beiden 7-mal gegenüber. 5-mal hat Zverev den Platz als Verlierer verlassen. Im Finale wartet übrigens schon der junge Grieche Stefanos Tsitsipas, der heute Roger Federer in 2 Sätzen aus dem Turnier geworfen hat.
Über die Formel 1 sollte man noch mal reden, denn das Qualifying steht an für den Grand Prix von Brasilien, gerade aktuell. Wer ist da vorn?
Weltmeister Lewis Hamilton hat eben im dritten freien Training die schnellste Runde hingelegt, vor Max Verstappen im Red Bull und Charles Leclerc im Ferrari. Sebastian Vettel startet das Qualifying in diesen Minuten von Rang 4.
Wir haben mit einer guten Nachricht begonnen. Die Bahn erhöht die Ticketpreise nicht. Lass uns mal aufhören mit einer guten Nachricht. Auch der DFB verleiht in diesen Minuten in Düsseldorf die Fairplay-Medaille. An wen denn?
Ja, Stefan Kunz bekommt sie, der U21-Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Und zwar für sein vorbildliches Verhalten vor dem ersten EM-Endrundenspiel der deutschen U21 gegen Dänemark in diesem Jahr. Kunz hatte die UEFA darauf hingewiesen, dass versehentlich ein Video vom dänischen Abschlusstraining im Internet hochgeladen worden und somit für alle zugänglich war.
Und sowas ist natürlich nicht selbstverständlich. Der Sport mit Konstantin Kleine. Vielen Dank. Und das war das Echo des Tages aus Köln. Uns gibt es zum Nachhören im Netz natürlich auf wdr5.de oder ndrinfo.de ebenso. Mein Name ist Michael Brocker. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.